Hallo und herzlich willkommen bei Warum und Wofür, der Podcast, der zeigt, wie kraftvoll die eigenen Geschichten sind. Heute ist Gabriele Schuster-Klackel bei mir zu Besuch und sie hat mein Verständnis von Zuhören, der Bedeutung von Zuhören, eine ganz neue Note gegeben. Hallo Gabriele, schön, dass du in meinem Podcast bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Ja, hallo Christina, ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit dir austauschen darf. Danke für deine Einladung.
Super gerne. Du bist mir, ich habe vorhin überlegt, also bestimmt schon vor 2 Jahren kann es sein, auf LinkedIn aufgefallen durch deine Beiträge beziehungsweise durch deine Kommentare. Und vor einem halben Jahr hat die Anja Timmermann ein Storytelling-Symposium gemacht, an dem ich mich angemeldet habe. Und da bist du plötzlich auch wieder aufgetaucht. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil du einen Workshop über Story Listening gegeben hast. Und Story Listening ist in meiner Arbeit ja auch super, super wichtig. Und ich war total gespannt, was du denn da anbietest und wie du das anbietest und wie die Workshop-Teilnehmer das anbieten. Ich war da sozusagen so ein bisschen Industriespion oder sowas bei dir als meiner Kollegin. Und ich war ganz beeindruckt, wie du das geleitet hast und wie die Workshop-Teilnehmer das angenommen haben und empfunden haben, diese sehr kurze Session Story Listening. Aber wir hatten vorher abgesprochen, ob ich dich vorstelle oder du dich selbst vorstellst. Ich möchte, dass du dich selbst vorstellst, weil du auch wieder so ein vielseitiger Mensch bist und ich Angst habe, dass ich irgendwas vergesse. Und ich möchte, dass du dich in deiner ganzen Bandbreite präsentieren kannst und darfst.
Ja, danke, Christina. Nein, und ganz toll, dass du damals auch dabei warst bei dem Storytelling-Symposium von der Anja Timmermann, das wirklich ganz großartig war und wo einfach ein ganz tolles Netzwerk an interessanten Menschen daraus gewachsen ist, die mich eben auch unter anderem zu dir führen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was mache ich? Also ich versuche es mal kurz zu machen in dem Sinne, dass ich versuche, das, was ich gegenwärtig mache, auf den Punkt zu bringen. Ich habe, ich komme langjährig aus der Kommunikation, habe auch einmal einen Ausflug in die Podcast-Welt gemacht. Also hatte selber 2 Jahre mit einem Kollegen. Haben wir uns mit Berufsbiografien, also dem roten Faden, wie wurde ich, was ich bin, auseinandergesetzt. Und diese Interviewerfahrung, das war für mich auch sehr bereichernd. Und aus dieser Interview-Podcast-Kommunikationswelt kommend, habe ich dann in Kombination mit einer Ausbildung zur sinnzentrierten Beraterin in den letzten Jahren am Viktor-Frankl-Zentrum das Berufsbild der Audiografin entdeckt. Und Audiografie ist eine Form der erzählten Lebensgeschichte, die ich dann in ein Porträt, also in ein Hörbuch gestalte. Und da gibt es sehr, sehr, sehr schöne Themen dazu. Das kann gehen von langen autobiografischen, lebensgeschichtlichen Erzählungen bis zu ganz kurzen, wo es vielleicht nur um einen Abschied geht von einer liebgewonnenen Wohnung, von einem Elternhaus, wo man nochmal die Geschichten dazu erzählt. Oder auch, kann auch die Liebe sein. Ich habe jetzt gerade auch ein Paar gehabt, wo die Frau ihrem Mann zum 25-jährigen Hochzeitstag das zum Geschenk macht, ihnen nochmal die gemeinsame Geschichte zu erzählen. Genau, also das ist so eine redaktionelle Arbeit, die ich dann mache für die Menschen, die es dann in einem intimen Kreis teilen wollen, also wie ein Geschenk oder ein Vermächtnis, das sie dann ihr Leben lang aufbewahren können. Mhm. Das mache ich jetzt hauptberuflich.
Und da ist ja deine große Aufgabe auch das Zuhören, beziehungsweise das Rauskitzeln der Geschichte, ne? Das ist ja genau das, was du auch im Workshop uns im ganz, ganz kleinen Kreis gezeigt hast. Oder in, also dieser Story-Listening-Ansatz, der ging ja nur über 5 Minuten und der wirkte ja schon ganz tief und die Leute waren ganz berührt, wie viel Wertschätzung man in diesen 5 Minuten empfinden kann. Einfach, weil man ja gehört wird.
Ja, das Story Listening oder Zuhören, das ist wirklich, das ist wie ein Schlüssel eigentlich. Und ich bin jetzt faktisch professionelle Story Listenerin oder Zuhörerin. Also ich mache das ja, es ist auch mein Beruf, weil ich eröffne damit einen Erzählraum.
Ja.
Und in dem Moment, wo du dich gesehen fühlst und gehört bist, kannst du ganz anders aus dir erzählen. Also es ist auch ja. Das Gegenüber, also im Du sozusagen gespiegelt zu werden, das öffnet einen inneren Raum. Und das ist das, was durch Zuhören bewirkt wird. Also durch Zuhören gibt es schon eine Erfahrung, wo man sich selbst dann noch einmal anders erlebt und andere Dinge aussprechen kann, die nur durch diese Präsenz der Zuhörerin oder des Zuhörers entstehen kann.
Und man sieht ja an, dass du diese Arbeit sehr liebst. Du strahlst. Wunderbar.
Ja, ich finde das ein Stück mehr Liebe, das dadurch entsteht, weil wir in der Begegnung uns auch verbinden können und so wie jetzt auch ja. Mit dir im Gespräch, da ist dann einfach in dem Austausch noch so ein Stück weit ein Miteinander teilen, auch von dem, wo man sich gegenseitig inspiriert.
Ja, ja. Du hast ja schon gesagt, dass du eine Ausbildung an dem Viktor-Frankl-Institut in Wien gemacht hast und daraus diese Biografiearbeit dann für dich entstanden ist. Also, dass dieses Zuhören, deine Ausbildung am Institut und die Biografiearbeit, die sind so deine 3 Standbeine, die aber ganz, ganz eng zusammengehören. Ich habe mich nur sehr, sehr oberflächlich, muss ich gestehen, mit Viktor Frankl beschäftigt. Und was mir aber aufgefallen ist, er ist Österreicher. Und in Deutschland und in Österreich kennt man ihn wenig. Wenn man ihn kennt, dann über den Umweg über Amerika. Aber er hat auch, glaube ich, mehrere Bücher auf Englisch veröffentlicht, ne? Also als erstes auf Englisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich muss das jetzt mal ein bisschen verteidigen, dass wir das so überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass es dort so einen tollen Menschen gibt.
Ja, also ich kann gern dazu ein bisschen was erzählen. Ich habe den Lehrgang für Logopädagogik gemacht. Das ist nicht am Institut, sondern das ist am Viktor-Frankl-Zentrum.
Ach so,
entschuldige. Ich muss das unterscheiden, das macht nichts. Nur falls man es dann im Internet sucht, das ist das Viktor-Frankl-Zentrum, das das anbietet. Und Viktor Frankl ist, glaube ich, deshalb nicht so bekannt, weil einfach Freud, alles überstrahlt, Freud ja auch in Wien geboren und hat überhaupt die Psychoanalyse als erstes in die Welt gesetzt seitdem. Und Frankl hat die 3. Wiener Schule nach Adler, der die Individualpsychologie begründet hat, kam dann Viktor Frankl mit der 3. Wiener Schule. Das heißt, er hat auch aufgebaut. Also ohne Freud gäbe es auch nicht Frankl. Und Frankl ist tatsächlich wahnsinnig aktuell. Also ich finde, ja. Das, was er begründet hat, nämlich er hat den Menschen als Gestalter gesehen und nicht abhängig von seinen körperlichen und emotionalen Befindlichkeiten, sondern er hat eben eine 3. Dimension, deswegen nennt man seinen Zugang auch Höhenpsychologie im Vergleich zur tiefen Psychologie von Freud, weil er so den Raum nach oben aufgemacht hat, so das Sprungbrett meines Körpers, körperlichen und emotionalen und kognitiven Anlagen und Befindlichkeiten und Schicksalsschläge ist aber letztlich der Boden, auf dem ich noch immer Gestalterin sein kann und noch immer Wahlmöglichkeiten habe, wenn ich das Schicksal als solches akzeptiere, dass es mich eben getroffen hat. Und aus dem heraus kann ich aber immer noch eine Perspektive entwickeln. Und diesen Freiraum hat er die geistige Dimension genannt, dass wir Stellung nehmen können. Wir sind nicht frei von etwas, aber frei zu etwas.
Ja,
und frei zu ist letztlich das, was aus der Schicksalshaftigkeit herausführt und uns diese Möglichkeit gibt zu schauen, was kann ich jetzt noch tun?
Ja. Und wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Also bist du an einen Punkt gekommen, wo du sozusagen lauter geschlossene Türen gesehen hast und deshalb gesucht hast, was für Möglichkeiten habe ich noch? Oder wie ist Viktor Frankl zu dir gekommen oder du zu ihm?
Das ist eine schöne Frage, danke. Ich glaube, dass ich eine Sinnsucherin bin. Und das war ich, glaube ich, mein Leben lang. Und das habe ich dann entdeckt, Viktor Frankl. Tatsächlich ist sein Wohnhaus und das Viktor Frankl Museum auch gleich bei mir um die Ecke, also wohnlich, räumlich in Wien. Ich lebe ja in Wien. Und ich bin durch ihn aufmerksam geworden, eigentlich durch meine Arbeit, langjährige Arbeit mit Studierenden vor dem Berufseinstieg und auch durch die Berufsbiografien, die ich in dem Podcast, von dem ich vorhin erzählt habe, erfragt habe, dass dieses Sinnthema so früh gestellt wird. Man will sinnstiftend sein, man will einen Beitrag in der Gesellschaft leisten mit seiner Arbeit. Und ich glaube, das habe ich dann so wiedergefunden in dem, was Viktor Frankl gesagt hat, dass auch Kinder schon, an kleinen Kindern sieht man schon dieses, ich will mich einbringen. Also ich will in der Familie was tun, ich will eine Aufgabe haben. Ja. Und dieser Aufgabencharakter im Leben, dass letztlich ich eine Anlage oder etwas in mir trage, eine Einzigartigkeit, die jede Person hat, mit der ein Puzzlestück in dieser Welt ist, wo der Beitrag wichtig ist, das, glaube ich, hat mich immer schon beschäftigt. Was ist denn da meins? Und als ich seine Lehre entdeckt habe und auch diesen Lehrgang dann vor allem, das war wirklich dann ganz klar, dass diese Vertiefung genau das Ankommen für mich in dem jetzigen Beruf ermöglicht hat.
Warum? Warum hat genau das Viktor Frankl bei dir ausgelöst, beziehungsweise was ist das Besondere an seiner Theorie und an seiner Arbeit, dass du sagst so, oh ja, jetzt bin ich angekommen?
Ja, für mich war es sicherlich diese Erkenntnis, dass das Leben die Fragen stellt. Also wir haben zu antworten. Also es ist so oft umgekehrt, dass wir sagen, ah, warum ist mir das passiert und warum gerade ich? Und diese Umdrehung des Gedankens zu sagen, was mache ich mit dieser Frage, wozu fordert sie mich heraus? Das, glaube ich, ist etwas, was mich sehr inspiriert und auch mich motiviert, darauf Antworten zu suchen. Also dieser Zugang, der sehr lösungsorientiert ist und nicht so festhängt an dem schicksalhaften Bedingungen oder auch an meiner Biografie, wo es mir nicht gut gegangen ist, sondern zu sagen, ich habe die Möglichkeit, daraus etwas weiterzuentwickeln. Das, glaube ich, wurde mir selber zu einer großen Ermutigung, neue Wege zu gehen. Und ich habe ja meinen Job sozusagen auch gekündigt und habe gesagt, ich entwickle ein neues Berufsbild, ein neues Berufsfeld, weil ich gespürt habe, da kreuzt sich sozusagen was von den Bedürfnissen, die ich wahrgenommen habe, mit etwas, was ich sehr gut kann. Also so, da ist etwas zusammengekommen, wo ich gefunden habe, darin kann ich jetzt, und das kann sich auch wieder verändern, kann ich jetzt gut wirken. Wirksam werden.
Und als Sinnsucherin, wie arbeitest du als Sinnsucherin? Wenn ich jetzt zu dir komme und mit dir arbeiten möchte, wie arbeitest du? Würdest du mit mir arbeiten?
Tatsächlich höre ich dir zu. Also wir suchen die Sinnspuren, die es schon gibt. Also ich glaube, Viktor Frankl hat die Logotherapie auch als, der Sinn dient ja der Heilung. Und es gibt da so ein schönes Zitat von ihm, das ich sehr liebe. Das heißt, die Welt ist nicht heil, aber heilbar. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass wir davon ausgehen können, dass wir in unserem Leben Momente erlebt haben, in denen wir glücklich waren oder in denen wir Menschen hatten, die uns Vorbilder waren oder in denen wir uns fragen, wer möchte ich denn selbst sein oder welche Spuren möchte ich denn selbst in der Welt hinterlassen? Also ich glaube, das ist so, es ist so dieses Art sokratisches Fragen, ist so hineinfragen in diese Momente, in diese Gestalt, das ist auch eine selbst, sind gestalterische Fragen, die dazu helfen können, auch aus sehr verkrusteten und sehr negativen Einstellungen doch diese hellen Momente zu finden und an denen entlang sozusagen zu ermutigen und zu stärken und sich weiterentwickeln zu können. Das ist so die Arbeit, glaube ich, die sinnzentrierte Arbeit geht ganz stark auf diese Einzigartigkeit der Person, dieses Geliebtsein des Menschen. Also ja, und entwickelt dann einfach das Potenzial. Vielleicht ist es so wie zwischen Raub und Schmetterling, der Logopädagoge sieht schon den Schmetterling, obwohl sich die Person vielleicht noch als Raupe fühlt. Aber es geht einfach auch um diesen Blick, diesen liebenden Blick auf einen Menschen, zu wissen, welches Potenzial in ihm oder ihr steckt.
Du holst dann also auch die Goldnuggets aus der Biografie deiner Kunden hervor und staubst sie ab, falls da Staub drauf gerieselt ist und der Kunde das schon gar nicht mehr selber erkennt, dass das ein Goldnugget ist. Bist du ein sehr positiver Mensch?
Ich glaube, ich habe mir sehr viel Vertrauen in die Welt durch diese Ausbildung wieder erarbeitet. Ah, okay. Das ist wirklich auch eine positive Begleiterscheinung, weil ich glaube, ich bin auch ein zurückgezogener, stiller Mensch, aber sehr neugierig, sehr aufgeschlossen und sehr abenteuerfreudig auch. Also ich reise auch gern, also ich entdecke gern. Ich entdecke gern, vielleicht bin ich eine Entdeckerin.
Gerne. Eine Entdeckerin, ja.
Ja. Und jetzt sag mal nochmal deine Frage, jetzt bin ich.
Ich wollte einfach wissen, ob du ein positiver Mensch bist, ob du diese Goldnuggets und diese positiven Aspekte im Leben der anderen findest, weil du selbst so ein positiver Mensch bist.
Genau, also ja, danke. Ich habe es immer wieder, ich lasse das immer wieder herein, sozusagen, von außen auch, was mich wieder ein Stück weiter trägt, auch in Phasen, wo ich wieder zweifle. Also diese Zweifel kenne ich sehr gut. Auch, also ich bin nicht so von Grund an immer so mit der Sonne im Herzen, glaube ich. Vielleicht bin ich schon auf die Welt gekommen, aber es hat auch sehr viele Erlebnisse in meinem Leben gegeben, die dämpfend gewirkt haben. Und ich bin dabei, das wieder mehr und mehr auszupacken und dieses Strahlen wieder mehr nach außen auch zu bringen und damit auch wiederum einzuladen, gemeinsam. Ja. Eine positivere Welt sich zu entwickeln.
Ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz starkes Geben und Nehmen. Jedenfalls empfinde ich das bei meiner Arbeit auch so. Und auch wenn unsere Arbeiten unterschiedlichen Ursprung haben, scheint sie sehr, sehr ähnlich zu sein, ne?
Ja, also vielleicht möchte ich da nochmal zurückgreifen, Christina, weil du vorhin gefragt hast, wegen dem Viktor Frankl, was denn so seine Lehre ausmacht. Vielleicht möchte ich da erwähnen, er hat 5 Jahre lang den Selbstmörderinnen-Pavillon in Wien geleitet, zwischen 1932 und 1937 in einem psychiatrischen Krankenhaus als Oberarzt und hat dort 3000 Frauen im Jahr begleitet und hat eben da festgestellt, dass nicht jeder Mensch, der einen Schicksalsschlag erlitten hat, suizidgefährdet sein muss. Also er hat dann eine große Umfrage gemacht, nämlich auch unter dem Krankenhauspersonal, mit ähnlichen Schicksalsschlägen wie die Personen, die er betreut hat, die eben suizidgefährdet waren. Und er hat daran erkannt, dass der Schicksalsschlag nicht für jeden Menschen gleichzeitig ein ein Brechen der Psyche bedeutet, der Lebensfreude bedeutet. Also er hat einfach erkannt, dass es ein Unterschied, diese Einstellung, wie man zu seinem, was man erlebt hat oder wie man sich, mit was man sich identifiziert, dass diese Einstellung das Entscheidende ist, ob man das schafft, eine positive Lebenssicht wieder zu sich und zu seiner Umwelt zu entwickeln. Also ich glaube, das war so das, was er, mit dem er sich, also die Suizidprävention, und er hat auch Menschen erst entlassen, wenn sie die Frage beantworten kann, warum sie sich nicht umbringen würden. Also er hat das vorher nicht, diese Frage war ganz wichtig. Ja. Wofür will ich leben? Also ist die Frage, wofür will ich leben?
Ja.
Und erst wenn die beantwortet werden konnte, hat der Menschen entlassen.
Also alleine diese Arbeit finde ich schon unfassbar bewundernswert. Vielleicht auch, weil ich sie für mich gar nicht mir vorstellen könnte, mich bewusst mit so vielen suizidgefährdeten Menschen zu umgeben. Ne? Also das ist großartig, dass er das konnte. Und großartig, dass er sich da nicht runterziehen ließ, sondern wenn man Bilder von ihm sieht, dann wirkt er immer sehr, sehr freundlich. Er wirkt auf allen Bildern, die ich von ihm kenne oder die ich mir von ihm angeguckt habe, sehr, sehr freundlich. Also in dem Pavillon oder in dieser Arbeit als Oberarzt, da hat er den Grundstein für seine Theorien gelegt, oder?
Nein. Nein, schon viel früher. Man hat sich die Sinnfrage tatsächlich schon als Kind gestellt.
Oh.
Also ich glaube, er ist wirklich berufen gewesen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was das Leben für den Sinn hat. Er hat diese Frage auch philosophisch betrachtet, anthropologisch. Also er greift auch ganz viel Menschheitswissen in seinem Werk, auch schon sehr viel mit den griechischen Philosophen und er hat es ja zur Heilung entwickelt, er hat es zu therapeutischen Zwecken entwickelt und er arbeitet vor allem, er hat den Blick auf das Gesunde im Menschen, auf das Potenzial. Also das ist so, glaube ich, immer diese Perspektive auf das Schicksalshafte und wo ich die Anlage, mit der ich geboren bin, das ist nicht veränderbar, aber alles, was im veränderbaren Bereich liegt, das kann mir helfen, aus dem rauszutreten, aus diesem Boden rauszutreten und Sprung in die Freiheit zu
machen. Ja.
Die persönliche Freiheit. Und Freiheit kombiniert, da muss ich in dem Zusammenhang auch noch sagen, auch immer mit Verantwortung. Also ich stelle mir die Frage nach der persönlichen Freiheit immer auch, wenn ich es mit dem Sinn kombiniere, was ist das Sinnvollste für mich und meine Umwelt? Also es wird immer im Kontext betrachtet, dass das, was ich tue, eine Auswirkung auf andere Menschen.
Ja. Ich muss jetzt ganz stark an das Ikigai denken, ne? Da geht's ja auch letztendlich genau darum, womit kann ich glücklich werden und den anderen dienen. Aber das ist das nächste Feld, was ich jetzt nicht aufmachen will, auch wenn ich gerade dran denken muss.
Ja, wobei ich eben auch finde, und das glaube ich, habe ich mir auch so stark aus der Lehre von Viktor Frankl mitgenommen. Es geht letztlich darum, dass wir einen Grund brauchen, um glücklich zu sein. Und dieser Grund, glücklich zu sein, hat tatsächlich damit zu tun, welche Aufgaben ich gut verwirklichen kann. Also was sind meine Aufgaben? Mhm. Und die können sich auch immer wieder ändern. Also es ist je nach Erfordernis der Situation und da im Hinterkopf zu haben, und was ist jetzt das Sinnvollste für mich und meine Umwelt, damit leiste ich sozusagen diesen Beitrag, auch für die Gesellschaft letztlich.
Ja. Viktor Frankl ist ja auch dafür bekannt geworden, dass er 4 KZs überlebt hat, anders als seine Familie. Ist das etwas, wofür er bekannt geworden ist, oder hat er diese Erfahrung in seiner Arbeit auch genutzt?
Er hat sozusagen seine Glaubwürdigkeit in dem, was er vorher schon entwickelt hat, also seine ganze Logotherapie hat es ja schon gegeben in seinem Kopf sozusagen oder auch in seiner Arbeit, aber er hat dann natürlich durch diese Erfahrung noch einmal ganz anders umgesetzt und also was er lehrt eben, dass man ihm seinen Willen sozusagen nicht nehmen kann, auch wenn man ihm alles nimmt, aber wie er sich zu einer Situation einstellt, das kann ihm niemand nehmen. Das ist so sein Begriff von Freiheit, den er da, glaube ich, nochmal unter Beweis gestellt hat, so für sich, und hat das dann verbreitet. Also er kam ja zurück, nachdem er erfahren hat, dass seine Familie umgebracht wurde, und das wusste er nicht. Und war es für ihn die Stunde Null. Er hat sich damals selbst überlegt, ob er sich jetzt einen Strick nehmen soll.
Und, doch.
Ja, und aus diesem hat sich das dann von der Seele geschrieben, gibt es eben dieses, jetzt heißt das Buch trotzdem Ja zum Leben sagen. Damals hieß es, glaube ich, in der Erstauflage ein Arzt überlebtes Konzentrationslager. Und dieses Buch, das ist das, was auch übersetzt ist, A Man's Search for Meaning, was du vorhin gesagt hast, das vor allem in Amerika und im englischsprachigen Raum sehr stark rezipiert ist. Und er hat dann die ärztliche Seelsorge, er hat seine ganzen Bücher und sein Werk sozusagen dann noch geschrieben und veröffentlicht. Aber dieses erste Buch nach dieser KZ-Erfahrung, dieses autobiografische von ihm, das war, glaube ich, für ihn auch die einzige Möglichkeit, wie er damit fertig werden konnte, was er erlebt hat. Und das ist aber so eine Inspiration, wie er damit umgegangen ist. Weil es so berührt, weil es dann tatsächlich zu seinem eigenen Schicksal geworden ist.
Ja.
Das ist heute noch von einer hohen Aktualität.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist aktueller denn je, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach mit meiner Arbeit und damit meiner Sicht auf den Sinn des Lebens und die Arbeit da drumherum zu tun hat. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also Viktor Frankl hat sich durch das Schreiben geheilt. Du sagst, einen ganz großen Anteil am Heilungsprozess hat das Zuhören. Was ist es für dich selbst? Brauchst du jemanden, der dir zuhört, dass du einfach mal erzählen kannst?
Ja, also das Innehalten und das Reflektieren ist, glaube ich, ganz eine wichtige, also dieses Zurückziehen, Verarbeiten, Innehalten, sich Fragen zu stellen, das, glaube ich, ist für mich schon eine Form der Überlebensstrategie, wenn du so willst, die ich immer schon hatte. Also ich glaube, das war immer wieder eine Möglichkeit, um auch wieder mich zu öffnen. Das ist so ein Prozess von, ich kann nicht dauerhaft sozusagen mich nach außen offen halten, sondern ich brauche immer wieder diesen Weg auch zurück. Und da ist das Zuhören und auch etwas mit jemand anderem zu teilen. Und das ist auch für mich sehr wertvoll und auch sich zu spüren. Also ich glaube, dieses im Gespräch sein hat doch, ich finde, es hat so viel mit Liebe zu tun, weil es eine Verbindung stiftet. Das Zuhören stiftet Verbindung. Das heißt immer auch, ich sehe dich, ich höre dich, ich antworte dir.
Worin siehst du jetzt und heute den Sinn deiner Arbeit? Also nicht deines Lebens, sondern wirklich deiner Arbeit?
Der Sinn meiner Arbeit ist auf jeden Fall diese Spuren, die wir in der Welt auch hinterlassen, jede und jeder von uns hinterlässt, in dem zu würdigen, was wir auch eingebracht haben. Also ich finde, also ich sehe das so als eine Form der Wertschätzungsarbeit, die jeden und jede für sich machen kann, sich da auch mal in dem wahrzunehmen. Wir sind so gewohnt, uns zu kritisieren, selber uns Selbstzweifel, uns von anderen negativen Meinungen oder zu beeinflussen zu lassen. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, mal so in seine innere Stimme. Letztlich arbeite ich ja auch mit ein bisschen mit der inneren Stimme von den Menschen, die über sich erzählen oder sie gewinnen diese Kraft im Laufe des Gesprächs, wo auch klar wird, was eben die Einzigartigkeit der Person ausmacht und wie wichtig sie ist auch für ihre Familie, für ihre Liebsten, für ihre Arbeit, für ihren Beruf, was auch immer das sein mag. Also ich glaube, es geht für mich ein Stück weit darum, diese Verbindung wieder, dieses Erinnern an die eigene Geschichte, die letztlich auch immer ein Beitrag für andere ist. Das ist, glaube ich, so das, worauf ich das Licht lenke und was ich als sinnstiftend erlebe.
Ja, ja. Das geht mir absolut genau so, dieses Wertvolle im anderen zu sehen. Und bei mir ist es ja tatsächlich so, dass wir das sogenannte Warum in einem Satz formulieren. Und ich hatte jetzt gerade eine Kundin und wir hatten den Satz formuliert oder ich hatte den Satz formuliert, meistens machen wir es gemeinsam und sie sagte so, das ist ja ein riesengroßes Kompliment an mich. Das kann ich doch so gar nicht sagen. Also das hat mich ganz doll berührt, weil sie war wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Und warum darf sie sich selber kein Kompliment machen? Ne? Also und das wiederholt eigentlich das, was du halt sagst. Wir kritisieren uns oft so, wir setzen uns selber so unter Druck und sehen gar nicht mehr, wie wertvoll wir sind. Das ist so schade. Finde ich wunderbar, dass du das nicht nur in einem Satz sozusagen zusammenfasst, sondern gleich in eine Autografie, die ja unterschiedlich lang ist, wie du gesagt hast. Ne? Das kann mal eine ganz kleine Geschichte sein, das kann mal eine ganz große Lebensgeschichte sein. Wenn das ist so der Sinn deiner Arbeit. Wie siehst du deine Arbeit sozusagen? Wohin führt die dich? Was denkst du, wofür machst du das? Wo geht's für dich weiter?
Gute Frage. Also ich mache das jetzt erst seit einem halben Jahr. Das heißt, ich bin am Aufbau dieses Feldes. Und ich möchte mich auch vernetzen mit Leuten und anderen Leuten, die vielleicht ähnlich arbeiten wie ich, weil ich einfach auch dieses Feld noch ein bisschen gerne besser kennenlernen möchte, die verschiedenen Herangehensweisen. Also ich sehe so ein bisschen als Aufbauarbeit, was ich mache, als Pionierarbeit, wenn du so willst. Mhm. Von daher kann ich dir das jetzt noch gar nicht sagen, wohin es mich dann führt. Ich bin sicher auch eine Art Mentorin für Menschen in meinem Umfeld, die auch professionell, das kann auch noch professionell, beruflich ein weiteres Standbein werden, so diese sinnzentrierte Beratung, auch jetzt abgesehen von der Audiografie, auch in einem Prozess begleitend anzubieten. Und ich bin, also das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, am Viktor-Frankl-Zentrum gibt es auch ein Museum, was sich eben anhand seines Werkes mit existenziellen Fragestellungen befasst. Und ich arbeite dort an diesem Museum und werde dort auch Führungen machen zu bestimmten Themen und Vorträge halten. Also ich werde tatsächlich in diese Richtung auch noch meine Expertise versuchen umzusetzen und weiterzuentwickeln. Also ein Stück weit bin ich dort auch eine Mitarbeiterin und werde dort weiter wirken und das Thema Zuhören und lebensgeschichtlich arbeiten, da wird es auf jeden Fall weiterhin Workshop-Formate geben. Auch das möchte ich aufbauen. Also du siehst, da gibt es jetzt verschiedene Zweige. Ich habe auch aus dem Storytelling-Symposium von Anja Timmermann den Kontakt zu Sarah Weber gefunden und auch wir, die auch lebensgeschichtlich arbeitet, wir überlegen auch im Herbst gemeinsam etwas anzubieten, wo man die eigene Geschichte entdecken kann.
Das ist wunderbar. Die Sarah wird ja auch noch in meinen Podcast kommen, jedenfalls habe ich sie eingeladen und ja, eigentlich hat sie auch schon zugesagt und darauf freue ich mich auch schon sehr. Und die habe ich tatsächlich auch in dem Storytelling Symposium kennengelernt, das erste Mal gesehen. Ja, die Anja Timmermann, die hat da ganz schön was angestoßen. Ne?
Ganz toll. Also eine großartige, ein großartiger Story-Coach und Netzwerkerin und auch eine Abenteurerin.
Ja. Wenn du da in dem Museum arbeitest, wie kann ich mir das vorstellen? Also Vorträge halten, ja. Aber was für Vorträge zum Beispiel würdest du denn da halten? Auf was würde ich mich einlassen, wenn ich sage, oh ja, ich gehe zur Gabriele und lass mich von ihr durch das Museum führen oder mir von ihr einen Vortrag anhören?
Ja, ich werde im Juli meine erste Spezialführung machen im Museum. Und da geht es tatsächlich um den Aspekt der Einzigartigkeit. Also cool. Da geht es tatsächlich genau um das, dass jeder Mensch ein Puzzlestein in dieser Welt ist und ohne diesen Puzzlestein würde etwas fehlen.
Mhm. Sehr cool. Als Psychologe oder Psychotherapeut ein Museum zu haben, stelle ich mir anstrengend vor. Oder ich weiß gar nicht, was man da sehen könnte oder was man sich dort angucken könnte, weil die Lebensgeschichten, die er aufgegriffen hat und so weiter, die sieht man ja nicht mehr. Die Bücher, ja, da gehe ich in die Bibliothek. Was zeigt ihr in dem Museum?
Das Museum ist ganz klein, also es ist in dem Wohnhaus, in dem er die letzten Jahrzehnte gelebt hat, auch in der Nebentür zu seiner Witwe Elli Frankl. Die Wohnungstüren sind nebeneinander von dem Museum und seiner Wohnung eigentlich.
Okay.
Und in das Museum stellt also Fragen. Also das sind die existenziellen Fragen. Also die wichtigsten aus seinem Werk, die dort, mit denen du dich dort auseinandersetzt. Das heißt, es ist ein interaktives Museum. Du kannst viele Schaukästen aufmachen und da passiert dann was. Und es gibt also große Themen in diesem Museum. Also seine Biografie ist ein Teil davon, aber selbst seine Biografie ist so aufgebaut mit Wendebrettern, dass vorne eine Frage steht und hinten dann, wie hat er zu dieser Zeit auf diese Frage geantwortet, autobiografisch. Und im Eingangsbereich hängt zum Beispiel ein großes Bild von ihm, oder im Museum hängt ein großes Bild von ihm, wo er in einer Kletterwand zu sehen ist als Bergsteiger. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass er Höhenangst hatte und dass er immer wieder seine Angst überwunden hat. Also er hat das Thema Angst ist so, was uns so gefangen hält und so lähmt. Ja. Das hat er immer wieder gesehen, so ich bin mehr als meine Angst. Also ja, es gibt da so ein, also ich sage das jetzt einen Begriff im Österreichischen, wenn man mit dem Hund Gassi geht, dann nennt man das Äußerln, also nach außen gehen. Ja? Und er hat so gesagt, und er nimmt so seine Angst an die Leine und geht mit ihr Äußerln. Also er muss immer wieder mit ihr mal Gassi gehen. Also sie ist ja da, ja, also die lässt sich ja nicht wegradieren. Ja? Ja. Aber er hat immer wieder versucht, die Angst einerseits, war ja auch sehr humorvoll, aber auch sich seiner Angst zu stellen. Und so hat er, weil er Bergsteigen geliebt hat, hatte diese Höhenangst für diese Liebe zum Bergsteigen sozusagen überwunden. Und er hat dann auch im späten hohen Alter, im Seniorenalter noch auch sogar den Pilotenschein gemacht.
Auch um das, seine...
Trotz Höhenangst, also bei ihm geht es immer ein bisschen trotz Macht des Geistes, trotz Höhenangst.
Trotz Höhenangst. Ja. Hat er nur den Pilotenschein gemacht oder ist er dann auch wirklich geflogen?
Er ist wirklich geflogen.
Er ist dann auch wirklich geflogen. Also stellen wir uns unseren Ängsten und führen die Ängste ab und zu mal Gassi.
Führen Sie Gassi, genau. Also es geht einfach um dieses Bewusstsein, dass die Angst etwas ist, was auch, aus mir herausbringen kann. Also dass sie da anzuschauen ist, dass sie ein Gegenüber ist, dass ich mit ihr arbeiten kann, dass ich mich zu ihr einstellen kann. Und jetzt kommt es natürlich auch auf die, das lässt sich gar nicht so verallgemeinern natürlich, sondern das sind einfach nur auch aus seiner Biografie jetzt die Aspekte, wie er damit umgegangen ist. Aber jetzt für jeden persönlich gibt es dann einen anderen Weg.
Ja.
Auch in seiner Logotherapie natürlich, woher die Angst kommt und wie man auf sie reagiert. Aber wir sind mehr als unsere Angst und mehr als unsere Gedanken. Also das ist vielleicht schon immer wichtig zu sehen, dass dieser Weg in das Potenzial führen kann.
Ich bin gerade ganz fasziniert, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich irgendwo vor Angst habe, dass die Angst sich, sag ich mal, versteckt. Also, dass sich da irgendwas anderes davor schiebt. Also wir kennen es ja so von der Prokrastination. Ich habe Angst vor dem nächsten Podcast oder dem nächsten Podcast-Interview. Also muss ich ganz dringend erstmal meine Fenster putzen oder irgend sowas. Ne? Und du musst sie ja auch erstmal erkennen. Und sie dann nicht nur zu erkennen, sondern dann auch nochmal sie mehr oder weniger humorvoll auf die Schippe zu nehmen oder mit ihr Gassi zu gehen, sie anzugehen, finde ich super, super spannend und faszinierend. Ich glaube, ich muss mich tatsächlich noch mal ein bisschen intensiver mit Viktor Frankl beschäftigen.
Also ich glaube, das Wofür, was du ja auch so stark in deiner Arbeit lebst und wie du eben auch mit deinen Klienten Prozesse begleitest, das ist, glaube ich, auch sowas, was sehr stark an die Angst gekoppelt ist. Weil wenn ich mich vor etwas fürchte, dann geht es ja schon auch darum, wofür will ich das überwinden? Also dieses, ich glaube, das Wofür hat so eine starke Kraft, uns auch trotz der Angst und mit der Angst weiterzuleben. Und jede Erfahrung, wo man mit der Angst etwas quasi besiegt, in Anführungszeichen, das hilft uns ja ein Stück weiterzukommen.
Auf jeden Fall. Wofür brauchst du Mut? Also wo liegt deine Angst und wofür brauchst du Mut?
Ich brauche auf jeden Fall Mut, mich sichtbarer zu machen. Das ist tatsächlich ein Thema, an dem ich gerade arbeite. Da brauche ich Mut.
Okay. Dann hast du ja jetzt schon einen ganz großen Schritt gemacht mit diesem Podcast und mit deinem Ja-Sagen zu meinem Podcast. Da danke ich dir und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Zuhörer haben, die jetzt ganz neugierig auf dich und deine Arbeit geworden sind. Und ich wünsche dir, dass du noch ganz, ganz, ganz weit sichtbar wirst.
Vielen Dank, Christina, auch für das schöne Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir auch für deine Arbeit ganz, ganz eine erfüllende Zukunft.
Da danke ich dir. Mir macht meine Arbeit so Spaß. Ich glaube, das wird noch ein Weilchen so weitergehen und das darf auch noch ein Weilchen so bleiben. Das ist schön, so wie es gerade ist, ja. Ich danke dir, dass du da warst und wie gesagt, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns ja in diesem Podcast nochmal wieder. Mach's gut.
Danke, dir auch. Alles Gute, Christina.
Tschüss.